Danke. Wir machen jetzt was, was der Heilige Geist mir gezeigt hat heute Morgen. Ich möchte, dass wir jetzt über uns selber beten. Okay? Und du sprichst deinen Namen laut aus und dann betest du mir nach. Okay? Fangen an mit deinem Namen. Thomas ist meiner. Okay? Nochmal, das üben wir uns nochmal. Thomas. Ich vergebe dir. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich bin total für dich. Der Vater liebt dich. Darum liebe ich dich auch. Und Seele, lobe den Herrn. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich trenne mich von jeder Form der Verdammnis. Von jedem Gedanken der Schuld. Und von allem, was nicht Teil der neuen Schöpfung ist. Amen. Halleluja. Manchmal schleichen sich Dinge in unser Leben ein, wo Schuld kommt, wo Verdammnis kommt, wo Druck kommt. Kennt ihr das? Da müssen wir widerstehen. Am leichtesten ist es, Unkraut rauszuziehen am Anfang. Nicht, wenn es groß und dick ist. Das ist schwer. Aber am Anfang ist es leicht. Halleluja. Am Wochenende hat Vanessa gepredigt. War's gut? Nur zwei? Vielleicht. Also ich habe es mir angehört und ich fand die Predigt super. Paradoxen in der Bibel. Ja, wenn du schwach bist, bist du stark. Wenn du arm bist, bist du reich. Das sind Paradoxen. Aber Vanessa hat es super ausgelegt. Ich empfehle euch, die Predigt anzuhören, drüber nachzusinnen. Leider ist sie am Ende, hört sie plötzlich wieder auf. Wir haben öfters mal Mr. S., der ganz in unserer Technik rumfunkt. Aber das wird auch noch aufhören. Amen. Bestätigt nur, dass wir richtig sind. Halleluja. Gott ist gut, oder? Wir haben ein gutes Wochenende gehabt. Ein sehr, sehr gutes Wochenende in Österreich. Ich bin immer noch tief bewegt von dem, was da ist. Und auf der Heimfahrt habe ich zu Barbara gesagt, wenn einer kommen würde und mir sagen, Thomas, ich bezahle dir 10-mal Toronto, komplett mit allem und einmal Österreich. Ich würde mich für Österreich entscheiden. Ganz ehrlich, ich liebe die englischsprachige Welt. Ich liebe das Essen, ich liebe die breiten Straßen, ich liebe die Autos. Ich liebe das alles. Das ist nicht etwas, was mir leicht fällt. Aber aus der Tiefe heraus, wo ich merke, wo ich schöpfen kann, würde ich mich immer für Österreich entscheiden. Beziehungsweise für den Reinhard, beziehungsweise für das, was der Heilige Geist dem Reinhard gegeben hat. Amen. Und es ist so gut. Wir sind tief hineingetaucht in das Wort. Wir haben viele Dinge verstanden und wir haben viele Dinge auch auf eine neue Art und doch schon teilweise auch bekannt gelernt. Stimmt es? Ja. Ihr, der dabei wart? Halleluja. Für mich war einer der wichtigsten Sätze, dass sich unser Herz verbindet mit dem, was wir sprechen. Das Seminar ist hochgeladen, alle 5 Teile, 6 Teile mit dem Sonntag, könnt ihr euch anhören auf der Homepage. Und mir ist so klar geworden, wie oft ich Dinge bekenne, und bekennen ist gut. Bekennen ist richtig, das richtige Reden ist gut. Aber ich habe oft gesagt, ich bin geheilt in Jesu Wunden, und mein Herz hat gesagt, pff. Ich habe oft gesagt, der Herr ist mein Versorger, und dann kam die nächste Rechnung, und mein Herz hat gesagt, pff. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe immer gesucht, wo das Problem ist. Und die letzten Monate habe ich viel gebetet und habe gesagt, Herr, bitte gib mir eine Antwort. Wo ist die Baustelle? Wir sind ja immer schnell dabei, außerhalb zu suchen, gell? Aber mir ist so am Wochenende so klar geworden, mein Herz ist die Baustelle. Und mein Herz muss sich verbinden mit dem, was ich spreche, beziehungsweise das, was im Wort steht. Es nützt nichts, wenn mir Gott sagt, ich bin reich gemacht in Christus und ich glaube es nicht. Es nützt nichts, wenn die Bibel sagt, in seinen Wunden bin ich geheilt und ich glaube es nicht. Stimmt es? Es nützt nichts, wenn er mir sagt, ich bin der Versorger nach meinem Reichtum, nicht nach meiner Armut. Und ich muss jeden Cent rumdrehen. All diese Dinge will ich nicht mehr. Und er hat ein super Beispiel gebracht. Er hat gesagt, Abraham ist so ein Beispiel dafür. Er ist ja der Vater des Glaubens. Wenn man aber in Abrahams Leben schaut, und da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, sieht man, dass der gar nicht so toll war. Der war ein Lügner. Er hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben, damit die Leute, die dort in der Stadt waren, mit ihr schlafen können, damit er nicht umgebracht wird. Gott hat natürlich eingegriffen. Gott erbarmt sich immer mit uns, gell? Gott der Erbarmer. Gott sei Dank ist es so, gell? Und Gott sagte zu ihm, dass er Kinder haben wird. So groß die Sterne sind oder so viel die Sterne sind. Und ein Jahr geht ins Land, ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes. Und er dachte sich so, naja, wir haben mal langsam Zeit, ich werde ja nicht jünger. Und nach 10 Jahren hat Gott gemerkt, er muss dem Abraham helfen. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm, du heißt ab jetzt nicht mehr Abraham, sondern Abraham, Vater vieler Völker. Die Baustelle war sein Herz. Stell dir mal vor, Gott kommt heute prophetisch zu dir und sagt, du bist der gesündeste Mensch der Welt. Ab jetzt heißt du Thomas gesund. Du bist die reichste Frau der Welt. Ab sofort heißt du Beate Rich. Da passiert was mit dir. Ab sofort, jeder, der dich trifft, sagt, was, du heißt gesund? Wo tut's denn noch weh? Was, du heißt reich? Zeig mal deinen Kontostand. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Es geht um dein Herz. Gott hat Abraham nachgeholfen. Abraham musste plötzlich bekennen, er ist Vater vieler Völker. Das ist nicht leicht, wenn man keine Kinder hat. Und dann auch nicht Vater eines Kindes, Vater vieler Völker. Und der Reinhard hat es super ausgelegt. Er hat gesagt, viele Christen leben 30 Jahre mit wenigen bis keinen Gebetserhörungen, weil ihr Herz nicht dabei ist. Und sagt er, bei Abraham war es auch lange so. Aber ein Jahr, nachdem Abraham angefangen hat, sich Abraham zu nennen, durch Gottes Eingabe, kam ein Kind auf die Welt. Wer von euch ist gut in Mathe? Wie lange hat Abraham bekannt, dass er Abraham ist und dann kam es in Existenz? Wer ist gut? Super, Martin. 3 Monate hat es gedauert. Sein Glaubenskampf mit wem? Mit seinem Herz. Mit seinem Herz. Er hat 3 Monate lang seinem Herz gesagt, Herzilein, wir haben noch keine Kinder, aber du bist Vater vieler Völker. Und dann hat Reinhard gesagt, er sagt so vielen Christen, kämpfe nicht 30 Jahre, kämpfe 3 Monate. Nicht mit den anderen, mit deinem Herz. Trainiere dein Herz 3 Monate lang, bis du durch bist. Und die Bibel nennt dies dann, wenn du durch bist, du gehst in den Frieden Gottes ein. Mich hat das alles ganz tief bewegt. Ich habe heute keine Predigt. Ich weiß nicht, was der Herr heute macht. Ich bin mit einem weißen Blatt Papier, daher habe noch ein bisschen draufgeschrieben, aber keine Ahnung, was das wird. Und ich habe es für mich begriffen, ganz tief in meinem Herzen, wie oft ich gekämpft habe und die Baustelle war so nah und doch so fern, mein Herz. Amen. Und er sagt auf Christen, hat er mit dem Pastor gestritten und dann sagte der zu ihm, das ist mir alles zu anstrengend. Und dann sagt er zu ihm, ja, wie viel Gebetserhörung hast du die letzten 30 Jahre? Sagt seine Frau, keine bis wenige. Es platzt das so aus hier raus. Und manchmal geht's mir auch so, wo ich denke, Mann, manche Baustellen, da bin ich schon ganz schön lang dran. Aber Gott ist nicht ein Gott, der uns mutlos macht, sondern Gott ist ein Gott, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Wenn du einen Hunger zur Wahrheit hast, wird Gott dich immer mit den richtigen Leuten zusammenführen, die dich weiterführen. Amen. Wo ich mit meinem ersten Glaubenslehrer in Berührung kam, weißt du es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, war 1999. Ich saß in der Gemeinde 6 Jahre lang, habe einen Stuhl gewärmt und es ging nichts vorwärts in meinem Leben, gar nichts. Und ich habe geschrien, ich habe gesagt, Gott, hol mich hier raus oder ich bring mich um. Hol mich hier raus, ich kann nicht mehr. Und da kam ich zum ersten Mal zu diesem Glaubensprediger und ich weiß noch wie gestern, ich saß neben Bärbel und der haute da Dinge raus. Ich sagte, das steht nicht in der Bibel, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Ich sag, gib mir deine Bibel, Bärbel. Ach du grüne Neune, das steht ja da. Was erzählt der alles? Ich kam mir vor wie einer aus dem Dschungel in Brasilien, dem einer sagt, wir waren gestern auf dem Mond. Aber ich hatte einen Hunger nach der Wahrheit. Hast du einen Hunger nach der Wahrheit? Ich glaube, eines darf nie passieren in unserem Christenleben, dass wir satt werden. Darf nicht passieren. Du musst immer auf Empfang sein. Du musst immer einen Hunger nach mehr haben. Und Gott hat mehr. Ich habe ein Geheimnis entdeckt aus der Schrift. So wie du Gott siehst, so wirst du ihn erleben. Kam einer und gesagt, du bist ein harter Mann. Du sähst nicht, du erntest nicht. Genauso hat er Gott erlebt, als einen harten Mann. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, Gott ist ein harter Mann. Und genauso habe ich ihn erlebt. Aber nicht, weil er so ist, sondern weil er mein Herz das kreiert hat. Unser Herz ist sehr stark, wisst ihr das? Manche Menschen, die haben was erlebt und sagen sie, wenn ich erwachsen bin, den bringe ich um. Und das ziehen sie durch. Ihr Herz hat eine Kraft. Im Positiven ist es genauso. Dein Herz hat eine Kraft von Gott empfangen, wo du Berge versetzen kannst. Bärbel hat es vorhin gebetet. Meine Baustelle für mich ist die nächsten Monate nicht. Und ich bin nicht vorlaut und sage, ja, Chaka, das schaffe ich locker easy. Ich kenne mich am besten. Ich weiß, wie bockig der Typ ist. Und ich weiß, dass er immer eine gute Ausrede hat. Aber ich habe mich entschieden. Und wie oft sage ich euch, wie fängt es an? Mit einer Entscheidung. Alle Veränderungen fangen mit einer Entscheidung an. Dann macht es nicht plopp und dann ist es weg, sondern es fängt mit einer Entscheidung an. Ich habe mich entschieden, ich möchte in diesen Glauben hinein. Ich möchte den Frieden Gottes erleben. Ich möchte in diesen Glauben hinein, wo die Dinge einfach so passieren. Weil ich glaube. Und ich verstehe immer mehr, warum Jesus gesagt hat, wird der Mensch so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt. Ich habe immer gedacht, wenn du wiederkommst, da ist die Entrückung, da sind wir im Himmel. Im Himmel brauche ich keinen Glauben mehr. Ich bin übergegangen vom Glauben in Schauen. Warum, fragt Jesus, in der Entrückung werden Menschen Glauben haben? Schon mal die Frage gestellt? Warum sagt er nicht, werden die erfolgreich sein? Werden die Wunder tun oder keine Ahnung? Ich meine, das geht eh nicht ohne Glauben, aber ich merke so, wow, da ist was. Der Glaube ist so immens wichtig. Ohne Glauben geht gar nichts. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Die Frage ist, wollen wir Gott gefallen? Oder uns selber? Oder den Nachbarn? Oder der Schwiegermutter? Oder der Mama? Oder der Oma? Oder dem Chef? Wem wollen wir gefallen? Für mich war das Seminar eines der besten, eigentlich das Beste, was ich je gehört habe. Warum? Weil es auf Augenhöhe war. Versteht ihr? Ich war auf vielen Seminaren in meinem Leben. Ich habe vieles, vieles erlebt. Und immer war es so, da oben war der große Prediger und ich war unten der kleine Wurm, der lernen muss. Und der große Star war da oben. Das ist niemals von Gott. Das muss auf Augenhöhe sein. Jesus sprach mit seinen Jüngern immer auf Augenhöhe. Und wir müssen so tief hineinkommen in den neuen Bund, dass wir verstehen, was uns alles gehört im neuen Bund. Es gibt Gottfakten, hat Reinhard erklärt, und es gibt Verheißungen, und wir vermischen das alles. Und er sagte, manchmal hat Hollywood mehr begriffen, was Tatsache aus dem Wort ist, wie wir. Sagt, da gab es einen Film, der hieß Zurück in die Zukunft. Und er sagt, unsere Zukunft, wir müssen zurück zu unserer Zukunft. Und unsere Zukunft ist am Kreuz. Nicht da vorne. Hört sich erstmal verrückt an, aber es ist so. Wenn Leute krank sind, sagen sie, oh, ich glaube, dass der Herr mich heilen wird. Wann? Die Aussage ist wo? In der Zukunft. Irgendwann wird Gott mich heilen. Ich habe euch schon so oft gesagt, Gott heilt keinen Menschen mehr. Überhaupt gar niemand heilt Gott mehr. 1700 Jahre hat der Teufel es geschafft, alles aus der Gemeinde rauszurauben, was ihr gehört. Gott heilt niemand mehr. Glaubt ihr mir das? Jesus hat den Leuten immer gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Manchmal sagen sie zu ihm, Meister, erbarme dich. So ist er halt nun mal. Er ist einfach gut und liebt die Menschen. Wisst ihr, wie Heilung passiert? Indem wir verstehen, Heilung gehört schon uns. Wir greifen das im Glauben. Wenn Symptome meinen Körper attackieren, dann ist das nicht die Wahrheit. Das ist eine Attacke vom Teufel. Und ich plapper dem Arzt nicht nach und sag, ja, der Arzt hat gesagt, ich habe jetzt Krebs. Stell dir das mal vor, Martin. Und dann aktivieren wir alle Leute, die wir kennen, dass sie für uns beten sollen. Gott kann nichts tun, was er schon getan hat. Gott macht nichts zweimal. Wann hat Gott geheilt? Vor 2000 Jahren am Kreuz. Da ist unsere Zukunft. Deine Heilung, deine Versorgung, alles, was du brauchst, ist am Kreuz. Und ich bin schon auf dem Weg, ihr wisst es. Ihr gebt mir ja viele Antworten. Aber wir kommen noch viel tiefer rein, Leute. Und er hat ganz klar gesagt, Dinge, die uns schon gehören, brauchen wir nicht mehr beten. Brauchen wir um Versorgung beten? Nein, Gott hat uns zugesagt, dass er uns versorgt. Müssen wir um Heilung beten? Nein, Gott hat uns zugesagt, in seinen Striemen sind wir geheilt, auf dass wir Frieden haben. Die Strafe liegt auf ihm. Also ist keine Krankheit, die an meine Türe klopft, von Gott. Und schon gar nicht Gott gewollt. Und so gibt es ganz viele Gottfakten, über 100 in der Bibel. Und mir gehen die Augen auf und ich leide, wenn ich Christen sehe, die so beten. Facebook ist voll davon. Jeden Tag schickt mir irgendeiner, kannst du für meine Tante beten, kannst du für meine Oma beten? Nein. Ja, ich kann's, aber wisst ihr, was frei macht? Die Wahrheit. Wäre das nicht so, würde jeder geheilt werden, der die meisten Fürbitter hat. Ist das wahr? Ja. Melli hat nur 2, ich habe 50. Ätschepätsch. Morgen bin ich gesund und du noch 2 Monate krank. Wisst ihr, das ist Religion. Das ist Leistung. Das hat mit dem Kreuz nichts zu tun. Paulus sagt, wenn ihr selber wieder Leistung bringen wollt, fallt ihr aus der Gnade. Im neuen Bund gehört alles mir. Hört euch das Seminar an, hört es euch an, hört es euch immer wieder an. Zieht raus, was ihr rausziehen könnt. Es ist so wichtig. Ey, das bleibt so spannend, was auf uns zukommt. Ich glaube, dass überall auf der Welt hat Gott kleine Gruppen, die niemand kennt. Kleine Prediger, die völlig unbedeutend sind. Aber Gott bereitet da eine Armee zu, die irgendwann ans Licht kommt und die Dinge Gottes erlebt wie am Anfang. Ich glaube, Apostelgeschichte endet, wie sie anfing. Mit den Wundern Gottes in der Gemeinde und in der Stadt. Amen. Ich glaube, dass Gott nicht so aufhört, jetzt kommt er, wir alle rufen Maranatha, am besten gestern. Heute wäre auch noch gut. Morgen, bin ich schon wieder sauer. Aber Gott hat doch was vor, Leute. Wenn das alles war, was bisher passiert ist, weiß ich nicht. Klingt nicht nach meinem Jesus. Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Werke tun, als ich sie getan habe. Da gibt's noch Potenzial nach oben. Bei jedem von uns. Wie viel Tote hast du auferweckt? Oh, das ist für uns das Nonplusultra, wenn man Tote auferwecken kann. Jesus hat aber gesagt, wir machen größere Werke als das, was er getan hat. Dann ist Tode auferwecken gar nichts. Vielleicht gehen wir auf den Friedhof und klatschen 3 Mal, dann kommen die alle raus. Ich habe keine Ahnung, was Gott macht. Auf den Gebeinen Elias oder Elisas, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, Elisa war es. Da war noch so die Salbung drauf, dass er ein Skelett im Grab war. Obendrauf war ein Krieg und ein Soldat fiel durch das Loch runter, der war tot, fiel auf die Gebeine von Elia und kam zurück zum Leben. So war die Salbung noch auf seinem Leib, auf den Knochen. Was glaubst du, was Gott für eine Salbung für die Lebenden hat? Glaubst du das, dass Gott was vorhat mit uns? Ich glaube es. Und wir müssen mal 3 Monate dranbleiben und uns zum Herz sagen, Vater vieler Völker. Du bist ein Vater vieler Völker. Sinnbildlich, was auch immer deine Baustelle ist. Amen. Und dann brichst du durch und dann merkst du, wow, jetzt kommt eine ganz neue Phase in deinem Leben. Aber unser Herz muss anfangen, das zu glauben. Wie werden wir errettet? Wie haben wir uns bekehrt? Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird errettet. Eigentlich ganz einfach. Nur über die Jahre Christsein haben wir aufgehört, mit dem Herzen zu glauben. Wir plappern nur noch. Wir plappern viel. Wir beten und beten und beten. Wir beten den Vater im Himmel. O Herr, erbarme dich. Und er sagt, ich hab mich erbarmt. O Herr, segne mich. Ich hab dich schon gesegnet. O Herr, heile mich. Ich hab dich schon geheilt. Jesus, der hört nicht auf, um Zeug zu beten. Ist das wahr? Ihr seid so still. Seid ein bisschen geschockt. Ist nicht eine shocking Botschaft. Das ist eine gute Botschaft, Leute. Wisst ihr, auf was die ganze Schöpfung wartet? Dass Jesus wiederkommt. Dass der Heilandsregiment übernimmt. In der Bibel steht, die warten auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Wer sind die Söhne? Wir. Wir sind die Söhne. Wir haben den Geist des Sohnes in uns. Auch die Mädels. Warum sagt es die Bibel? Dann heißt es, dass der Reichtum dieser Welt übergeht in die Hände der Kinder Gottes. Wo ist das denn schon passiert? Glaubt ihr, dass das alles noch kommt? Oder ist die Bibel, müssen wir Teile der Bibel streichen? So spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Wird nicht passieren, oder? Gott heilt heute niemand mehr. Reinhard sagt, eine Frau kam zu ihm und gesagt, ah, da ist ein Verwandter krank. Ich glaube, dass der Herr ihn heilen wird. Sagt er, das ist das Todesurteil für ihn. Wenn wir glauben, dass der Herr noch irgendjemand heilt, wird nicht passieren. Wie oft ging der Hohepriester ins Heiligtum? Einmal im Jahr. Und wie oft wurde geopfert? Täglich. Täglich wurde geopfert. Der Priester musste stehen im Heiligtum. Er konnte sich nicht setzen. Als Jesus in den Himmel auffuhr, setzte er sich zum Rechten des Vaters. Warum? Die drei wichtigsten Worte der Bibel. Es ist vollbracht. Entweder ist es vollbracht oder ist es nicht vollbracht. Und der Teufel hat geschafft, uns immer wieder zu sagen, es ist nicht vollbracht. Das würden wir so nicht nennen. Wir haben da andere Beschreibungen. Ich hab's schon wieder gemacht, Pastor Thomas. Gell, jetzt ist der Herr sauer. Und wie? Die schlimmste Ecke der Hölle ist für dich bereitet. Manchmal hätte ich Lust dazu, aber es geht ja nicht. Erstens wäre es gelogen und zweitens darf man es nicht. Wenn Gott dir vergeben hat an deiner Bekehrung, hat er da gewusst, was er kriegt? Hat er dich besser gekannt als du selber? Gab es schon Momente, seitdem du bekehrt bist, wo du gedacht hast, oh, jetzt ist die Zehnerkarte voll. Jetzt ist er bestimmt sauer. Das ist er nicht. Gott wird nie wieder sauer über dich. Gott wird nie wieder zornig. Wann hat Gott deine Sünden vergeben? In dem Moment, wo du dein Leben ihm gibst. Alle Sünden sind vergeben. Wenn ich das vor 30 Jahren schon gewusst und verstanden hätte. Aber dazu hätte ich es hören müssen. Da habe ich aber nur Druck gehört. Der Herr sieht alles. Und die kleinen Sünden bestraft er sofort. Der Lieblingsspruch aller Helden. Die kleinen Sünden. Was ist das für ein dummes Geschwätz? Dass du Vorfreude kriegst für die großen Bestrafungen oder was soll das sein? So ein Vorgeschmack. Wisst ihr, wenn die Strafe auf Jesus liegt, rein aus der Logik, dann kann für dich nichts übrig bleiben. Und wenn es so wäre, müssten wir jeden Tag Jesus neu kreuzigen. Für die neuen Sünden. Versteht ihr? Ich habe das jahrelang immer wieder, hat der Teufel es geschafft, mir zu sagen, so, jetzt ist vorbei. Heute lache ich ihn aus. Und werden wir noch sündigen? Ja. Aber Gott hat mit Sünde kein Problem mehr. Wenn er ein Problem mit Sünde hätte, hätte er dich sofort nach deiner Bekehrung in den Himmel entrücken müssen. Hat er das gemacht? Jesus betet in Johannes 17, Vater, ich bete, dass du sie nicht wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst. Für was? Für das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Amen. Ich war die Woche mit Malis im Laden. Der Chef von dem Laden steht so krumm da. Malis sagt, er hat was mit der Schulter, mit der Hüfte, auch mit den Beinen. Dachte ich, ach, nicht Malis jetzt schon wieder. Dann hat sie gefragt, gell, sie haben was mit ihrer Hüfte. Und er so, nein. Aber sie haben was mit dem Bein. Ja, so ein bisschen. Ja, was denn? Ja, ich hatte da vor ein paar Jahren einen Autounfall und da so Trümmerbruch und das ist alles nicht ganz so gut und so. Und dann, ja, wollen Sie geholfen werden, sagt Mollis. Alles umsonst. Und er so, ja, wie? Ja, wir würden für Sie beten, wenn Sie glauben. Und er so, ja. Und er sagt zu mir, mach du das, Thomas. Ich so, hallo, ich darf das. Ihr wisst ja, wie Männer sind. Wir machen eine Sache fertig, dann fangen wir die nächste an. Zwei Sachen auf einmal, das überfordert mich. Frauen, die können überall. Da musste ich erst mal umschalten von meinem normalen Modus in den Geistmodus. Schön war ich überfordert, habe ich gesagt, nö, ist gut jetzt. Und dann gesagt, setzen Sie sich mal dahin. Da war doch so ein Anzugsheini da, so ein Geschäftsmann, so ein 2-Meter-Typ. Dann haben wir den auf den Stuhl gesetzt und habe ich sein Bein genommen, habe angefangen zu beten, macht er die Augen zu, der war ja schon halber weg, so vor lauter. Oh. Cool. So ein Zentimeter war Beinunterschied, ich habe noch nicht mal angefangen beten, macht das linke Bein zipp und raus war's. Und er so, was? Gestern war ich wieder da, dann ist er immer so, ein Stück weg, wo ich war. Da habe ich so gemerkt, oh, der hat noch ein bisschen Angst, aber das macht ja nichts, oder? Ich habe so gedacht, das macht voll Spaß. Wo ist der Nächste? Gott ist gut, wir müssen einfach frei werden. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, Marlies, du hast ihn doch gefragt, bete du für ihn, sagt der Herr zu mir, du hast doch gesagt, du willst mehr erleben. Okay. Amen. Wir müssen die Menschen furchtlos werden. Wir müssen frei werden. Das steckt noch in uns allen drin, wenn wir ganz ehrlich sind. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber ich habe gemerkt, die beißen gar nicht, wenn man für sie betet. Er ist mir auch nicht an den Hals und hat mich gewürgt. Der saß so ganz da, so. Gottes Kraft fließt. Amen. Manchmal bei den Ungläubigen schneller wie bei den anderen. Gestern Abend war ich in Ettlingen auf einer Veranstaltung und da war die Damaris, die das Buch über mich geschrieben hat, kommt übrigens im Januar raus jetzt, ich zeig's euch nachher. Und da waren zwei Leute da, die ich auch kenne von dem Camp in der Schweiz, aber ihre Geschichte kannte ich noch nicht. Und die Mika, die hat erzählt, dass sie aufgewachsen ist und hat keinen Papa gehabt. Der Papa ist abgehauen. Gleich hat die Mutter gezwungen, sie abzutreiben. Die Mutter hat es Gott sei Dank nicht gemacht. Und dann ist sie aufgewachsen in einem Frauenumfeld, im Frauenhaus mit lauter Frauen und Kindern. Und da habe ich so gedacht, interessant, wieso die Lebenswege sind, wisst ihr? Und dann hat sie gesagt, ja, und wo sie dann 7, 6, 7, 8 Jahre alt war, hat sie gemerkt, sie vermisst da was. Ja, immer in der Schule, wenn Elternabend war, dann gab es so Vater-Kind-Tage, sie war immer alleine. Und sie hat angefangen, sich einen Papa zu wünschen. Dann hat die Mutter wieder geheiratet, als sie 9 Jahre alt war. Dieser Mann hat sie dann angefangen zu missbrauchen. Dann hat sie gedacht, bis 12, das gehört halt dazu. Wahrscheinlich ist das normal. Ja, boah, ich kann es schon bald nicht mehr hören. Deutschland, jede zweite Frau, wirklich schlimm. Katastrophe, ekelhaft. Und dann sagte sie, ja, und dann ist sie abgerutscht in Drogen, Alkohol, Depression, schlimmste Depressionen, die schlimmste Klinik in der Schweiz gewesen, die es nur gibt. Und da habe ich so gedacht, oh Mann, die hat auch was mitgemacht. Und ihr Männerbild und ihr Vaterbild komplett verdreht. Und so, das überträgt sich ja dann auch auf Gott, versteht ihr? Und lange, lange, lange konnte sie mit Gott nichts anfangen, obwohl sie christlich aufgewachsen ist. Dann war ein anderer Typ da, der wurde ständig gemobbt, der hat seine Geschichte erzählt. Und dann hat er sich entschieden, Satanist zu werden, als seine Schwester starb an Lungenentzündung oder sowas. Lungenkrebs war es, danke Bärbel. Habe ich gedacht, ja, das kann ich menschlich alles nachvollziehen. Und dann hat er einen Blutsbund gemacht mit Satan und hat da richtig Macht gehabt, Dinge zu tun, auch Menschen zu manipulieren. Er wollte aber die Details nicht erzählen, ist auch okay. Und irgendwann später, dann hat er sich doch bekehrt, to make a long story short, habe ich gedacht, wow, was ist so der Kern von solchen Lebensgeschichten? Jesus kann alles verändern. Und es gibt niemand, egal ob du missbraucht wurdest, ob du mit Satan einen Pakt, einen Bund eingegangen bist, eine Beziehung mit ihm, Er nannte Satan seinen Vater. Habe ich so gedacht, Jesus ist in der Lage, jeden zu befreien, der will. Amen. Und ihr seid Menschen, die den Schlüssel dazu haben. Wisst ihr das? Vor 2 Sonntagen habe ich gepredigt, ihr seid die neue Arche. Könnt ihr euch erinnern? Ich weiß nicht, ob ihr es alle in der Tiefe gegriffen habt. Ich habe euch gesagt, die alte Arche war äußerlich mit Menschenhänden gemacht, mit Material von der Erde. Deine Arche, die du bist die neue Arche, du bist nicht mit Menschenhänden gemacht, sondern durch die Hand Gottes. Und deine Arche ist innerlich. Deine Arche ist in dir drin, Rettung ist in dir drin. Hör mir gut zu, was ich dir sage. Heilige Geist hat gesagt, du musst es ihnen nochmal erklären. Rettung ist in dir. Jeder Mensch, der mit dir in Kontakt kommt, hat die Chance, errettet zu werden. Wisst ihr das? Ihr ziert euch, ihr habt Angst, ihr traut euch nichts zu sagen. Aber Gott schickt euch jeden Tag Menschen über den Weg, die Errettung brauchen, die Befreiung brauchen, die vielleicht mit Satan im Bund sind. Und dieser junge Mann erzählte, sie haben ihn eingeladen, seinen Kumpel, auf so ein christliches Camp. Und er hat alles gemacht, damit ihn die nicht mitnehmen. Er hat einen schwarzen Ledermantel angezogen, sein Gesicht weiß geschminkt, ein Kreuz auf den Kopf angezogen, so groß, damit die ihn ablehnen. Und er sagt, die haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben ihn umarmt, haben ihn lieb gehabt und so und haben ihn nicht abgelehnt. Er sagt, oh Thomas, da ist ja noch eine Baustelle. Jo, ich sehe die als und denke mir, brrr. Ich sehe sie ja immer. Und die mich ja auch. Aber ich merke, was ich brauche für diese Leute ist Liebe. Soll ich jetzt beten, Herr, gib mir mehr Liebe? Nicht vorblabbern. Ich weiß, das sprudelt raus. Wisst ihr, auch das ist ein Gottfakt. Zu beten, Herr, gib mir mehr Liebe, ist absolut dumm. Ist genauso dumm wie, Herr, segne mich. Die Liebe Gottes ist was? Wenn sie ausgegossen ist in dein Herz, hast du das volle Potenzial der Liebe Gottes für jeden Menschen dieser Welt. Du musst nur wieder was machen? Eine Entscheidung treffen und diese Liebe fließen lassen. Stimmt es? Denk an meine Geschichte, mein Zeugnis von Toronto im Januar, wo diese Frau von mir mit dauernd bummt und ich denke, ich klatsch ihr jetzt gleich eine her. Ich habe zu Berg gesagt, noch 2-3 Mal rammt die mir einen blöden Schädel in den Ranzen, da kriegt sie von hinten eine geklatscht. So, da fliege ich raus, mir egal, ich habe so einen Zorn gehabt. Der Zorn eines Menschen vollbringt das, was Gott gefällt, gell? Ach so, Anna, danke Martin, der hört zu. Und dann habe ich gesagt, Gott, mach was. Und anstatt die rauszuschmeißen, lehrt Gott so einen himmlischen Eimer Liebe über mich. Und ich stehe da so. Ich war wie besoffen. Dann gucke ich die an, ich so, oh, die Kleine, Gucci, Gucci, Gucci. Wollte schon von hinten so, das kannst du nicht machen. Aber so, und ich so, oh. Auf einmal habe ich die letzten Tage voll Liebe für die Katze. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe es Gott erlaubt. Ich habe es erlaubt, mich mit Liebe zu überschütten. Auch, und obwohl es schon in mein Herz ausgegossen ist. Stimmt es? Ich hatte schon mit Menschen Streit und habe ihnen die Pest an den Hals gewünscht. Und dann bete ich oft, sag, Heiliger Geist, zeig du mir, wie du sie siehst. Und auf einmal ist es wie ein komplett anderer Blick. Ich sehe sie mit den Augen von Jesus und ich habe voll das Erbarmen. Und spüre so eine Gnade für sie und so eine Not für die, dass ich auf die Knie gehe und bete für die Leute. Wie ist sowas möglich? Indem ich sage, Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner. Stimmt das? Gott ist mit dir. Der ganze Himmel ist dein Backup. Die Engel Gottes sind bei dir. Wenn du brauchst, ist Michael der Kriegsengel bei dir. Du bist nicht alleine. Du brauchst keine Angst haben. Amen. Wie ist das alles möglich, was Gott tut? Weil er die Menschen liebt. Ich habe so eine Liebe für euch gekriegt, die Woche. Und am Wochenende. Ich muss mich zurückhalten, dass ich euch nicht alle knuddel. Ja. Wir beißen. Machen wir vielleicht nachher. Wir beißen. Wenn du Menschen siehst, wie Gott sie sieht, kriegst du eine ganz andere Sichtweise. Deine Emotion ändert sich, dein Blick ändert sich, dein Reden ändert sich, deine Erwartung für die Person ändert sich. Aber wir müssen es wollen. Und Jesus ist so krass. Wie oft muss ich vergeben? Reicht 7 mal 70 mal? Ihr kennt ja den Klugscheißer in der Bibel, heißt Petrus. Immer schnell am Reden, langsam am Denken. Aber trotzdem hat's Gott gefallen. Er war oft richtig, aber auch oft falsch. Aber er hat viel erlebt mit Gott, oder? Er war der Einzige, der auf dem Wasser ging. Und Jesus sagt, liebe deine Feinde. Die ganze Bibel ist voll von ganz krassen Dingen. Herr, reicht es, wenn ich meine Schäfchen hier liebe? Gott sagt, geh raus, lieb die Satanisten oder irgendwas, keine Ahnung. Nee, ist nicht so mein Ding. Wisst ihr, was Gott mir die Woche gesagt hat? Das ist heftig, Leute. Gott hat mir gesagt, Thomas, mach dir bewusst, dass die meisten Menschen, die du jeden Tag erlebst, sie sind irgendwann in der Hölle. Du wirst die Ewigkeit nicht mit ihnen verbringen. Ich bin erschrocken. Bei manchen war ich versucht zu sagen, Gott sei Dank, habe ich gemerkt, oh, Richtgeist, nicht gut. Aber mach dir das mal bewusst, wie viel deiner Arbeitskollegen, wie viel deiner Nachbarn. Ich habe schon 2 Klassenkameraden zu Grab gelassen. Das ist ein komisches Gefühl, glaubt ihr das? Ganz komisches Gefühl. Habe ich so gedacht, boah, das ist krass. Man lebt sein Leben so, die Tage gehen rum, die Wochen gehen rum. Man geht mit Scheuklappen durch die Welt. Irgendwann, wenn die sich nicht bekehren, die sind verloren in Ewigkeit. Du wirst sie nie wiedersehen. Es gibt keine Chance für dich, sie jemals wieder zu sehen. Mach dir das mal bewusst. Und auf der anderen Seite gehen viele mit dir in den Himmel, die errettet sind. Du wirst mit ihnen in Ewigkeit zusammen sein, ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne Streit. Dann kommt wieder Freude zurück. Aber ich habe so gedacht, boah, das ist schon krass, wenn man sich bewusst macht, dass manche Menschen wirklich für immer verloren sind. Und auch da habe ich eine Entscheidung getroffen, ich will mich nie wieder als Richter aufspielen. Ich will nie wieder irgendwie sagen, oh, der hat's verdient. Nie wieder. Amen. Ich glaube, wenn wir Menschen sehen wollen, wie Gott sie sieht, dann verändert sich einiges, auch unser Gebetsleben. Die größte Herausforderung für mich war, wo ich letztes Jahr zum ersten Mal die Predigten, die Lehren von Reinhard gehört habe, war, dass er sagt, er will nicht mehr hören, dass jemand zu ihm sagt, sei gesegnet. Habe ich gedacht, der ist aber krass drauf. Aber jetzt verstehe ich's und ich verstehe es und ich habe total verstanden, was er sagt. Da, bist du gesegnet, ja oder nein? Du bist gesegnet mit allem geistigen Segen. Wenn du gesegnet bist, wer kann dich da noch segnen? Ich hatte mal eine Frau in Seelsorge und sie wollte sich scheiden lassen und einen neuen Mann heiraten, der 15 Jahre jünger war wie sie. Es hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt, sag, was ist denn da los? Da sagt der Herr zu mir, sie verweigert sich, seit 2 Jahren mit ihrem Mann zu schlafen. Jetzt ist er fremdgegangen und so saß sie vor mir. Mein Mann ist fremdgegangen, ich habe ihn erwischt, so jetzt darf ich mich scheiden lassen. Sag doch die Bibel. Wir haben den Geist der Wahrheit, stimmt's? Und da habe ich gemerkt, wir können Gott nicht austricksen. Wir können ihn nicht austricksen, wir können ihn nicht übergehen. Und da habe ich gemerkt, manche Menschen spielen Spielchen mit Gott. Und da sagte der Herr zu mir, Thomas, sag ihr folgenden Satz. Weil sie fand keinen Pastor, der sie traut. Wenn du sie traust und ich nicht dahinter stehe, sind sie dann gesegnet, ja oder nein? Dann sind sie wortlos aufgestanden, beide und gegangen, habe sie nie wieder gesehen. Gott ist weise. Ich habe gesagt, Jesus, hilf mir. So, jetzt frage ich dich, ist etwas gesegnet, was Gott nicht segnet? Wenn du der gesalbteste Prediger dieser Welt wärst und du würdest etwas segnen, was Gott ein Gräuel ist, ist es gesegnet, ja oder nein? Das habt ihr verstanden. So, die Frage, wenn Gott etwas gesegnet hat, kann man es noch mehr segnen? Denk mal drüber nach. Wenn Gott sagt, gesegnet, gibt's dann noch den super duper über mega Segen über dem Segen Gottes. Geht da gar nicht. So, wenn Gott sagt, du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt, Segen kommt immer von oben herab. Das Öl fließt immer von oben nach unten. Okay? Wenn Gott sagt, ich habe dich, du, Amen, Natascha greift's, gesegnet mit allem geistlichen Segen, kann ich dich dann noch segnen? Oh, Martin, sei gesegnet, lieber Bruder.
Lieber dich.
Merkt ihr, wie sinnlos diese Aussage ist? Du, das triffst du aber überall und mir rutscht immer noch raus. Mir rutscht immer noch raus. Ich habe gesagt, Gott, sag mir was, was ich sagen kann. Ich sage jetzt mittlerweile, genieße deinen Segen. Das hat Gott mir gegeben. Denk in der Tiefe drüber nach. Schau mal, wenn du Geburtstag hast auf Facebook, der Herr segne dich. Und Reinhard sagt, nein, nein und niemals nein. Weil du etwas, was jetzt heute, ich habe heute jetzt meinen Segen. Und du nimmst jetzt wenn du sagst, der Herr möge dich segnen, nimmst du den Segen, den ich jetzt habe und schiebst ihn in die Zukunft. Und es sind Dinge, wenn du die Wahrheit liebst, wird Gott dich in all diesen reinführen. Wenn du sagst, hey, alles knuffig, wie mein Leben ist, da wird nichts Neues kommen. Jesus sagt, vieles habe ich euch noch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen oder tragen oder verstehen, wie auch immer. Aber ich möchte die ganze Wahrheit, du auch? Ich sage zu niemand mehr seitdem, der Herr segne dich. Ein Unterschied ist es mit den Ungläubigen, die kannst du immer segnen. Weil die sind ja unter Satans Macht. Versteht ihr? Du kannst sie segnen, ist ganz klar. Ja? Und wenn du jemand finanziell hilfst oder irgendwie hilfst beim Umziehen, ist es auch ein Segen. Aber ich spreche nicht mehr, sei gesegnet. Merkt ihr, wie der Teufel viele Vermischungen hineingebracht hat in die Gemeinde? Ich habe es so oft erlebt, wenn ich irgendwo in der Gemeinde gedient habe, dass die Leute hinterher zu mir kamen und zu mir gesagt haben, Bruder, kannst du mich segnen? In Kempten letztes Jahr. Über 10 Leute, ich habe gesagt, nein. Dann stehen sie vor dir und denken, du lehnst sie ab. Aber wo willst du anfangen? Du brauchst Zeit, um ihnen das zu erklären. Aber ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen. Versteht ihr? Wenn du verstanden hast, du, für dich, in deinem Glaubensleben, dass du gesegnet bist und nicht mehr gesegneter wirst wie jetzt, wirst du nirgends mehr hinrennen und sagen, leg mir mal die Hände auf, Bruder. Du brauchst kein Benny hin und kein Benny fort. Versteht ihr? Wie euch das frei macht, die Wahrheit macht euch frei. Warum sind jetzt wisst ihr, und Segen ist ja relativ. Wenn wir einen Bruder sehen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, der ist aber gesegnet. Das hat mit Segen nichts zu tun. Wie viel Boote, wie viel Häuser, wie viel Autos hatte Jesus? Klingelt's? War Jesus gesegnet, ja oder nein? War er mit allem geistlichen Segen gesegnet? Wow, ihr seid super. Das macht euch frei, Leute. Wenn du das verstehst und hineintauchst in das, was Gott wirklich über dich sagt, nicht was irgendwelche religiöse Lehrer sagen, sondern was das Wort über dich sagt. Ich bete seitdem nicht mehr, schon eine Weile nicht mehr, ich bete nicht mehr für Versorgung. Ich sage nur noch, danke Herr, ich bin versorgt. Da komme ich ganz oft hier rein, sind 3 Leute da. Da sagt der Teufel zu mir, wo ist denn dein Segen jetzt? Sag, halt die Schnauze und verpiss dich. Ja, ich diskutiere nicht mehr, ihr müsst so knallhart mit ihm sein. Amen. Halt die Schnauze und verpiss dich. Ich habe doch mit ihm keine Gemeinschaft. Amen. Im Prinzip ist es so, es geht ihn nichts an, es ist nicht sein Business und du musst mit ihm nicht diskutieren, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Ich diskutiere mit dem Teufel nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich sage ihm, ich bin gesegnet, Punkt. Wenn es irgendwo zieht, sage ich bin geheilt. Heilung gehört mir, ich bin gesund, mir geht es wohl. Amen. Wenn meine Seele wieder mit Depression kommen will, sage ich, Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Und ich merke, das funktioniert. Und jetzt dürfen wir die Menschenfurcht noch verlieren und für noch mehr Leute beten, vor allem da draußen, nicht hier drin. Amen. Und wir dürfen weiter hineintauchen in das, was Gott für uns hat. Halleluja. Ich habe euch gesagt, wir nehmen nur eine Sache mit in die Ewigkeit. Kein Gold, kein Silber, Kein Reichtum, nur Menschen, Seelen. Seelen nehmen wir mit in die Ewigkeit. Und du wirst in der Ewigkeit, glaub mir, dass Menschen treffen, die sagen, weil du damals 100 Euro gegeben hast, kam der Evangelist in unsere Stadt und deswegen bin ich errettet. Und du denkst, was, ich? Ja, 100 Euro, wann, wo, kann mich gar nicht mehr so erinnern. Amen. Aber Gott vergisst es nicht. Weil du gebetet hast auf den Knien, vielleicht in Sprachen 10 Minuten, du weißt gar nicht für wen, hat es jemand das Leben gerettet irgendwo. Amen. Du wirst Dinge erleben, du sammelst dir Schätze im Himmel. Amen. Ich glaube das. Und ich bete, dass die Bürgermeister in den Städten, in die Gemeinden kommen und sagen, ihr habt die Lösung. Helft uns. Amen. Könnt ihr euch noch an den Paco erinnern, der hier war und gedient hat? Der arbeitet mittlerweile beim Bürgermeister. Ihr wisst ja, Mexiko, 150.000 Morde im Jahr, nur durch Drogenmafia. Ganz furchtbar. Ja? Und die Polizei hat aufgegeben, das Militär wird dem Ganzen nicht mehr Herr. Und der Bürgermeister kam in die Gemeinde zum Paco und hat gesagt, warum ist bei euch so ein Friede? Wo ihr seid, passieren keine Morde. Was habt ihr? Helft uns, wir kommen nicht mehr weiter. Wollen wir das hier auch? Ich möchte, dass die Stadtoberen in die Gemeinde kommen oder zu uns oder wie auch immer und sagen, ihr habt die Lösung, helft uns. Amen. Und es kommt. Aber wie sollen sie von Leuten hören, die sich schämen des Evangeliums? Wie sollen sie Kraft ziehen von Leuten, die selber kaum... Oft, wenn man zu Leuten sagt, komm, wir treffen uns zum Beten. Oh, Bruder, weißt du, mir geht's gerade gar nicht gut. Oh, Ja, weil du nicht betest, deswegen geht's dir nicht gut. Amen. Gott hat was vor, Leute. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich habe mich entschieden, ich falle nicht auf der anderen Seite vom Pferd. Die Welt fällt immer entweder links oder rechts vom Pferd. Entweder machen sie zu viel und sind ausgebrannt, oder sie machen nichts und kleben am Stuhl. Wir müssen auf dem Pferd bleiben, wisst ihr? Wir müssen hören, was der Geist der Gemeinde sagt, was Jesus will. Amen. Und Wunder, ich wünsche mir und ich glaube, das kommt. Ich glaube, dass Wunder ganz normal werden. Egal, was da alles passiert. Jesus heilte Leprakranke. Da wuchsen Arme nach, Beine nach, Finger nach. Der hat nicht nur das Lepra gestoppt und hat gesagt, jetzt guck halt, dass du klarkommst. Wenn Jesus heilt, heilt er ganz oder gar nicht? Ich habe das auch noch nicht erlebt. Ich kann es mir auch kaum vorstellen, aber ich weiß, mein Gott ist wahr. Und was er sagt, ist so. Amen. Ich glaube, Gott wird euch ein paar Menschen zeigen, die nächsten Wochen und Monate, für die ihr beten dürft. Wo ihr merkt, wow, ich gehe nicht mehr blind durchs Leben. Es ist mir nicht egal, dass die verloren gehen. Wo ihr anfangt zu beten für Leute, dass sie rausgezogen werden. Mir ist gestern Abend so ein Licht aufgegangen mit diesem Satanist. Ich habe ja auch schon ein paar getroffen. Boah, ich mag die überhaupt nicht, ja? So die, wie die aussehen, wie die reden, die Augen. Also, oh, komm, geh weg. Aber wisst ihr, was die brauchen? Die brauchen die Liebe Gottes, die brauchen Jesus. Gebt mal auf YouTube ein, Todd White, bekehrten Satanisten. Kannst du zugucken. Der geht auf das Satanistentreffen. Und erzählt diesen Typ von Jesus. Und der bekehrt sich. Sieht aus, so Ding mit Hörner und Kreuz auf dem Kopf und Wisst ihr, das alles ist mir so klar geworden, ist alles nur ein Schrei nach Liebe. Die wollen gar nicht Satanist werden. Die glauben, dass Gott sie verlassen hat, dass Gott sie hasst, dass Gott gegen sie ist. Alles, was der Teufel im Leben tut, denken sie, das war Gott. Und darum hassen sie Gott. Und merken gar nicht, dass sie jetzt dem nachfolgen, der das alles verbracht hat. Jesus hat gesagt, er ist ein Mörder, ein Dieb von Anfang an. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, auf dass sie Frieden haben. Das ist völlig konträr. Amen. Ist das gut? Ich bin heute ein bisschen anders drauf, weil ich nicht weiß, wo ich bin gerade. Im April findet das Seminar nochmal statt. Wenn ihr es auf dem Herzen habt, ich gucke auch, dass ich nochmal hin kann. Ich weiß, das Datum noch nicht, Ende April. 24. bis 26. Sie wollen es dann diesmal so machen, dass Sie eine Location suchen, die gibt es noch nicht. aber ich habe meine E-Mail dagelassen. Ich kriege dann eine Nachricht, sobald es feststeht, wo alle zusammenwohnen und alle miteinander essen. Und dann wird das Seminar wiederholt. Ich kann es dir wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn du ganz sauber frei werden willst, ohne Schnickschnack und ohne Hokuspokus. Und es sind nicht die 5 Schritte in die Freiheit und die 15 Schritte in die Heilung. All diesen Mist gibt's da nicht. Sondern es ist ganz einfach die Wahrheit und es macht dich frei. Und ich liebe, wie der Reinhard predigt. Er predigt auf Augenhöhe, nicht von oben runter, sondern auf Augenhöhe. Er sagt, wenn es ich verstanden habe, kannst du es verstehen. Wenn es bei mir funktioniert, kann es bei dir funktionieren. Und das ist, was ich liebe. Das ist echtes Wort Gottes. So war Jesus. War Jesus so? Der hat nicht gesagt, Petrus, du bist der Volltrottel. Mit dir ist es sehr anstrengend und schwierig. Sondern das komplette Gegenteil. Als Petrus komplett versagt hat und Jesus auferstanden ist, hat er sich geschämt. Er wollte nicht mal zum Grab gehen, richtig gucken, ob es leer ist. Und er hat auch nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Und als Jesus ihn sieht, sagt er zu ihm, Petrus, wenn du dich dereinst bekehrst, wenn du wegschaust von dir, hinschaust zu mir, dann stärke deine Brüder. Und die Brüder haben das gehört. Bei denen war der Petrus unten durch. Der Großmaul, Vollversager, 3-mal den Herrn verleugnet. Pass auf, immer wenn du sowas denkst, kommt's auf dich zurück. Ein Finger auf die anderen, 3 auf dich. Herr, ich werde für dich sterben, hat er ganz großspurig verkündet. Da wollte er nicht mal zu ihm stehen. Aber Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht nachlässt. Amen. Er ist unser Hohepriester, der für dich und für mich betet, jeden Tag, der sich gesetzt hat zur Rechten des Vaters, der ausgerufen hat, es ist vollbracht, nicht es wird vollbracht. Und in dieses Vollbrachtsein müssen wir hineinkommen im Glauben. Nicht er wird dich irgendwann heilen, er hat dich geheilt. Deine Zukunft beginnt am Kreuz. Amen. Könnt ihr euch noch erinnern an die Predigt, wo ich es hier dran gemalt habe, das Kreuz mit den 2 Hotels? Das eine Hotel, wo du alles bezahlen musst, das ist das Gesetz, der alte Bund. Und der neue Bund, wo all inclusive ist. Alles ist bezahlt, alles. Egal wie viel du trinkst, egal wie viel du isst. Du darfst den Pool benutzen, die Spielzimmer, alles, was da ist, alles all inclusive. Das ist, wo wir starten. Wisst ihr, und mir wird immer mehr bewusst, ich höre ständig Predigten von Predigern und Pastoren, die dauernd den alten Bund zitieren. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe euch klipp und klar gezeigt aus dem Wort, dass der Leib Christi, die Gentiles, die Heiden, nie im alten Bund drin waren. Wir haben mit dem Gesetz nichts zu tun. 613 Regeln und Vorschriften, inklusive den 10 Geboten. Wir haben damit nichts zu tun. Wir waren nie unter dem Gesetz und wir werden nie unter dem Gesetz sein. Das gilt nur für die Juden. Und wenn die wollen und rauskommen, werden die es erkennen. Leider ist am Ende der Zeit. Die Bibel sagt, immer wenn das Gesetz gepredigt wird, kommt eine Decke über die Zuhörer. Geh in gesetzlichen Gemeinden. Da siehst du nur depressive Leute, die nach außen schick anzusehen sind. Alle haben einen Anzug und Krawatte, die Damen einen schönen langen Rock bis auf den Boden, allen Dutt oben und Jäckchen an. Österreich kam auch eine Familie rein. Die Mutti sah so aus, die 2 Töchter sahen so aus. Ich habe nur gedacht, oh Gott, bin ich froh, dass ich da nicht mehr drin bin. Amen. In dieser Gesetzlichkeit. Jeder darf sich anziehen, wie er will. Das wisst ihr. Aber man sieht nach außen und es war ganz wichtig, dass sie auf ihrem Platz sitzen können. Die ganzen Äußerlichkeiten sind für so Leute wichtig. Ob da jemand weint, ob es da jemand nicht gut geht, das kriegen die nicht mit. Die sind in ihrem Ding drin. Und ich verurteile die auf keinste Weise. Das Recht habe ich nicht, das will ich nicht. Aber immer, wenn ich sowas erlebe, denke ich, oh Gott, ich bin so froh, dass du mich das alles lehrst und ich raus bin aus dem Gesetz, raus aus Angst und Druck und aus Leistung und aus Zwang. Wenn du ein Chef wärst, willst du Mitarbeiter, die alles aus Zwang tun? Sobald du dich rumdrehst, sitzen sie wieder dort und rauchen eine? Oder willst du Mitarbeiter, die sagen, ich identifiziere mich mit der Firma, ich arbeite hier gerne, ich bin Teil der Firma. Willst du solche Leute haben? Ja oder nein? Glaubst du, Gott ist dümmer als wir? Glaubst du, der möchte Kinder haben und Diener, die alles aus Zwang tun? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Das dumme Geschwätz hörst du dauernd. Hiob ist das älteste Buch in der Bibel. Er wusste nichts von der Existenz Satans. Und er dachte, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen. Du musst ganz Hiob lesen. Am Ende, als er erkennt, wer ihn betrogen und wer ihn beraubt und wer seine Familie umgebracht hat, sagt er, ich habe dummes Zeugs geredet. Wir müssen schon alles lesen, sonst wird's ganz schwierig. Stimmt das? Unser Herz muss sich verbinden mit dem Wort Gottes. Das ist die Baustelle für uns, Leute. Ich glaube, wenn wir da durch sind, das kannst du nur selber machen. Ich kann es nicht für dich, du nicht für mich. Du musst selber durch mit deinem Herz arbeiten und so lang Schnitzel klopfen, bis es weich wird. Bis es in Übereinstimmung kommt, wie Abraham. Ich bin Vater vieler Völker. Der hat sich bestimmt geschämt. Oh ja, klar, Vater vieler Völker. Zeig mal deine Kiddies, mach mal einen Geldbeutel auf. Jo, toll. Naja, okay. Aber er fing an, je mehr er es bekannt hatte, wer ist dein größter Prediger in deinem Leben? Du selber. Je mehr du es dir selber bekennst, je mehr du dir selber das vorsprichst, je mehr du das sagst, wird es Substanz in deinem Herzen. Und dann fängst du an zu glauben. Und glaub mir, du brauchst niemanden, der dir sagt, jetzt glaubst du. Das weißt du selber am besten. Ist das wahr? Und dann merkst du, wenn du dann durchbrichst, dann hast du einen Sieg errungen, dann willst du nie wieder zurück. Ihr alle habt Bereiche, wo ihr total glaubt. Das weiß ich. Da seid ihr stark drin. Und es gibt Bereiche, wo ihr merkt, da habe ich noch keinen Sieg gehabt. Da ist die Baustelle. Amen. Und da dürft ihr durchbrechen. Und da dürft ihr euch selber trainieren mit dem Wort Gottes und lasst nicht los, beiß rein wie ein Pitbull und sag, so, der Knochen gehört mir. Egal wie sehr der Teufel dran zerrt, das ist mein Knochen, Junge. Amen. Und dann, wenn du merkst, du brichst durch, dann merkst du auf einmal, wow. Amen. Schaut euch Petrus an. Der den Herrn verleugnet hat, nachdem er anfing zu glauben und zu brennen, haben sie ihn ausgepeitscht und gesagt, rede nicht mehr von dem. Und er sagt, mir ist egal, was ihr mit mir macht. Ich kann meinen Mund nicht mehr halten. Was ist denn da passiert? Aus so einem Hasenbein zu so einem Typen, der sich nichts mehr sagen lässt, im Positiven. Der da hinsteht, sagt, es mir egal, was ihr mit mir macht. Und zum Schluss sagt er sogar, wo er gekreuzigt wird und umgebracht, kreuzigt mich mit dem Kopf nach unten, weil ich bin nicht würdig, so zu sterben wie der Herr. Muss nicht unbedingt sein, aber es war sein Glaube. Amen. Wisst ihr, was ich glaube, was Jesus sein Herz ist? Nicht mehr die Superstars. Es gab eine Zeit in den 50ern und 60ern, auch danach noch, wo es große Männer und Frauen Gottes gab. Ja, und auch der Dienst hieß so. Thomas Bauer Ministries, Franz Xaver Müller Ministries, keine Ahnung, wie die alle heißen, ich will jetzt keine Namen nennen. Und Gott hat gedacht oder musste, wie soll ich es richtig sagen? Es war besser als nichts. Versteht ihr mich? Aber es ist nicht Gottes Herz. Gott will keine Superstars, Einzelne, und wie ein König und der Rest ist das Fußvolk, sondern alle. Alle sollen heilen. Alle sollen predigen. Alle sollen Hände auflegen. Amen. Und ich bin so froh, dass ich euch noch nie was anderes gelehrt habe. Stimmt es? Ich habe euch immer gesagt, stellt mich nie auf einen Sockel. Das wird ganz schwierig, wenn man Menschen auf einen Sockel stellt, weil die Enttäuschung, die kommt, die muss kommen, ist so groß, wenn derjenige in Sünde fällt. Stimmt's? Aber wenn du mich liebst, wie ich bin, und wenn ich dann sündige und du erfährst es, wirst du mich trotzdem noch lieben. Weil du hast eine Entscheidung getroffen, mich zu lieben. Und du weißt, dass ich nicht perfekt bin, nur weil ich Pastor bin. Und ich weiß, dass du nicht perfekt bist. Stimmt es? Wir werden alle nochmal über die Stränge schlagen. Aber wenn wir uns einander lieben, werden wir die Sünde zudecken. Amen. Wir werden sagen, ich werde nie vergessen, wo ich in Mexiko war. Pastorengruppe, an die 20 Pastoren. Einer von denen war der größte Apostel in Südamerika, hat 6000 Gemeinden unter sich. 6000 Gemeinden. Der Mann hat über mir prophezeit. Aber es war auch nicht anders wie ein normaler Prophezeien. Ich habe die Aufnahme noch daheim. Es war es nicht, Amen. Und dann der Hauptpastor, wo ich war, ohne das böse zu meinen, sagt zu mir, ja, am Sonntag bin ich nicht da. Sei, wo bist du denn? In Mexico City. Sei, was machst du da? Ja, ich muss da eine Gemeinde in Ordnung bringen. Ja, sei, was ist da los? Ja, der Pastor hat Ehebruch begangen, den schmeiße ich jetzt raus. Ich sage, seid ihr wahnsinnig? Was ist das für eine Haltung? Mir hat's fast das Herz zerrissen. Ich habe gesagt, du musst hinfahren und ihm jetzt den Rücken stärken. Amen. Wer ohne Schuld ist? Nein, das geht nicht. Wisst ihr, Mexiko ist noch so ein bisschen feudal geprägt, so wie mit Adel. Du wirst da als Pastor behandelt wie ein König. Die halten dir die Türe auf. Oh, Pastor hier, oh, Pastor da. Darf ich dir das, versteht ihr? Auf der einen Seite, ich finde es witzig, und auf der anderen Seite, mir ist das total unangenehm. Weil das will ich nicht. Weißt du, mein Mundgeruch riecht genauso wie deiner. Bringen wir es mal auf einen einfachen Nenner. Ich bin nicht heilig, nur weil ich Pastor bin. Und ich lasse das nicht zu. Die Bibel sagt ganz klar, Jesus teilt seine Ehre nur mit dem Thomas. Nee, warte mal, das war irgendwie anders. Ah, mit niemand. Versteht ihr? Mir hat mein Herz geblutet und ich bin nicht durchgebrochen. Nein, der wird jetzt rausgeschmissen, der ist untragbar, der wird nie wieder Pastor sein. Ach, Junge, 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 Splitter- und Balken-Business. Wahnsinn. Hä? Ist das Liebe? Ist das Christsein, wo wir nur drauf gucken, wenn einer fällt und dann stürzen wir uns wie Hyänen drauf? Boah. Paulus schreibt es, wenn ihr Eifersucht und Streit unter euch habt, seht zu, dass ihr nicht voneinander gefressen werdet. Und das als geistiger Leiter. Und dieser Mann hat 2000 Gemeindemitglieder. 2000 Gemeindemitglieder. Und meine Botschaft damals war, wo ich gepredigt habe, dass sie einander nicht richten. Von nun an kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch, sagt Paulus. Ich habe gar nicht gewusst, was passiert, weil ich ja kein Spanisch spreche. Der hat zu mir gesagt am Ende, jetzt machen wir noch Abendmahl. Auf einmal lagen die alle auf dem Boden, auf den Knien und weinten, dachte ich, die machen aber komisch Abendmahl. Dann habe ich so 10 Minuten gewartet, alle weinen da, ich denke, was ist denn da los? Ich habe nichts verstanden. Da sage ich irgendwann zu meinem Übersetzer, sag, hey Paco, was ist denn das für ein komisches Abendmahl? Na, wir sind da noch gar nicht beim Abendmahl, die sind alle total berührt von einer Predigt. Die tun alle gerade Buße. Und ich so, ach so, wow. Ja. Ich habe gemerkt, das, was ich ihnen gebracht habe, war was ganz anderes für das, was sie kennen. Ich war beim Ärzte-Ehepaar. Da siehst du Leute, die sind so arm in der Gemeinde, Leute. Die haben ein paar Schuhe, eine Hose und ein Hemd. Und es hat Löcher, Flicken und alles. Du siehst, dass diese Leute bettelarm sind. Sitzen in der Gemeinde. Und die Pastoren waren ja Ärzte, die waren ja mal da, 2012 haben sie hier gepredigt, wenn ihr euch erinnert. Und ich bin da und ich sage, Herr, was ist die Lösung? Weil ich sage, sag dem Pastoren-Ehepaar, er muss sie lehren, den Zehnten zu geben. Sag gleich noch was dazu. Und im Zehnten geben ist nur ein Training. Ich treffe immer noch Leute, die gegen den Zehnten sind, die nichts geben wollen. Wisst ihr, dass im Neuen Bund alles Gott gehört? Du liest es in Apostelgeschichte. Sie verkauften ihre Häuser und brachten alles Geld den Aposteln. Also wenn du nicht Zehnten geben willst, dann mach das. Stimmt's? Ich weiß, dass Zehnten geben alttestamentlich ist. Aber bevor ich da noch nicht bin, dann mache ich lieber das. Amen. Und ich habe noch nie erlebt, keinen Monat, in 30 Jahren Christ sein, dass Gott untreu war. Dann habe ich zu den Ärzten gesagt, die waren stinkereich. Riesenvilla, Fitness, Whirlpool, alles Wahnsinn. Angestellte 5 Stück, Koch, Gärtner und so weiter. Habe ich zu ihm gesagt, du musst die Leute den Zehnten lernen. Nein, das kann ich nicht, die sind so arm. Gott sagt, gib mir was, was ich segnen kann. Und wie sage ich euch oft, wenn du nichts gibst, hast du das gesegnetste Nichts, was es nur gibt. Gott segne dein Nichts, das ist so gesegnet, das ist der Hammer. Die Leute werden merken, dass dein Nichts das gesegnetste Nichts ist. Jesus sitzt am Tempel und es kommt eine Witwe. Schmeißt ein Schärflein rein, ein Cent. Einen Cent wirft sie rein, wupp. Und Jesus sagt, er hat mehr gegeben als alle anderen vorher zusammen. Wisst ihr, dass wir in einem Land leben, wo wir nicht sagen können, ich habe nichts zu geben? Es gibt es in Deutschland nicht. Wir haben immer was zu geben. Wir sind so reich, dass wir immer was geben können. Kennt ihr noch den Reinhold Lepschi? Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt. Leider ist er schon verstorben. Reinhold hat mir das selber erzählt. Sagt, er saß in der Gemeinde, wo er in einer anderen Gemeinde ist, hat nichts mehr gehabt, seine Taschen waren leer. Dann hat er eine Tasche gelangt, einen Knopf gefunden. hat Gott zu ihm gesagt, schmeiß den Knopf rein. Hat einen Knopf ins Opfer voller Glauben. Kurze Zeit drauf kommt eine Witwe zu ihm, eine richtig reiche Witwe. Und sagt zu ihm, du, mein Mann ist gestorben, ihr habt irgendwie, denke ich, so dieselbe Kleidergröße, willst du die Klamotten haben? Er sagt, ja, ich komm mal, probier an. Jetzt war das ein Kleiderschrank mit lauter ganz teuren Anzügen, die waren, er sagt, 8 von 10 Anzüge waren ungetragen. Da hing noch das Preisetikett drin. 800 Euro, 900 Euro, 1100 Euro Anzüge. Und der Reinhold schlupft da rein und plötzlich hatte er die tollsten Anzüge. Und Gott hat gesagt, du hast den Knopf gesät. Wisst ihr, das ist Glauben. Es kommt nicht auf das Was an, sondern wie. Wie du gibst. Nicht was du gibst, sondern wie du gibst. Gibst du mit Glauben, mit Erwartung? Und nochmal, dass du es richtig verstehst, du bist genauso gesegnet, wenn du nichts gibst. Gott liebt dich genauso. Verstanden? Aber kann Gott dir was anvertrauen, wenn du im Kleinen untreu bist? Wenn du geizig bist? Wenn du denkst, ich habe mit einem Mann diskutiert, vor nicht allzu langer Zeit. War bei mir zu Hause, war das erste Mal da und ich habe schon gemerkt, er sucht Streit mit mir. Dann sagt er, lehrst du in deiner Gemeinde den Zins? Sag ich, ja. Das ist nicht mehr dran, das ist alttestamentlich und blablabla. Ich habe mich da gesessen und sage, ja, was soll ich jetzt sagen? Wenn ich ihm zustimme, ist nicht gut. Wenn ich sage, das stimmt nicht, ist auch nicht gut. Was ist gut? Wen müssen wir fragen? Den Heiligen Geist. Ich sage, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich diskutiere nur noch mit Leuten über den Zehnten, die mehr als den Zehnten geben. Wupp, war Stille. Keine Diskussion mehr. Versteht ihr, was ich sagen will? Jemand, der mehr als den Zehnten gibt, der diskutiert doch gar nicht über den Zehnten. Das ist doch dem Banane. Reinhard hat das Zeugnis erzählt, ich kann es ihm nur glauben. Er hat gesagt, er hat mit seiner Frau entschieden, dass sie nur noch von 1% ihrer Einnahmen leben wollen. 99% geben sie weg. Er trainiert das jetzt schon mehrere Jahre. Letztes Jahr waren sie bei 86%, was sie weggegeben haben. Stell dir das mal vor. Leben von 1%. Und ohne, dass sie irgendwo Werbung machen, die haben ja die ganzen Kinderheime in Brasilien, haben sie letztes Jahr über 500.000 Euro Spendeneinnahmen gehabt, um die Kinder zu versorgen. Über 200 Kinder jetzt. Ohne irgendwo Werbung zu machen. Wie funktioniert das? Wenn du weißt, im neuen Bund, Gott ist mein Versorger. Punkt. Amen. Und es gibt so einen Satz, ich liebe den, das ist die Wahrheit. Was Gott bestellt, bezahlt er auch. Problematisch wird's, wenn wir was bestellen und Gott soll unsere Bescherung segnen. Okay? Das wird schwierig. Das wird ganz, ganz schwierig. Ich wollte eigentlich noch ein paar von euch erzählen lassen. Komm ganz schnell vor. Kommt alle auf einmal vor. Kommt alle ganz schnell. Erzählt den Leuten ganz schnell mit ein paar wenigen Sätzen, wie ihr das letzte Wochenende empfunden habt. Aber ins Mikrofon, dass wir es auf der Aufnahme haben. Okay? Marlies, komm.
Ich habe den kleinen Zettel. Also das meiste hat ja der Thomas jetzt gerade schon wieder verpackt in seiner Nichtpredigt. Also was ich mir als allererstes gemerkt habe, die Zukunft liegt hinter mir. Das war sozusagen mein, ich bin besoffen im Kopf. Als ich kapiert habe, schon vor 2000 Jahren, ich bin mit allem, was ich habe, gesegnet. Jesus hat sowieso alles als Erbe gehabt. Ich lebe in Jesus, der lebt in mir, also habe ich auch alles. Amen. Aber was eben noch nicht so klappt, und das denke ich, das ist für alle eine Baustelle, dieser nehmende Glaube, dass ich das nehme, ich packe es am Schopf, geht's mir doch gut. Also ich denke, ich bin sowieso nicht ganz so verdorben, weil ich ja früher nie was mit Religion am Hut hatte. Insofern muss ich nicht so viel ausradieren, ja. Amen. Und ich hatte das dadurch eben richtig gut. Ja, also das, was du auch wieder gesagt hast mit dem, ich bin gesegnet. Ja, ich brauche nicht warten, bis ich gesegnet werde. Ich bin und ich stelle mich eben auch drauf. Punkt aus, Selleriesalat, sage ich jetzt mal immer.
Super.
Ja, für mich war das ja das allererste christliche Seminar überhaupt. Und ich fand die Gemeinschaft schön, uns besser kennenzulernen in der Zeit, wo wir da waren. Und ich hatte jetzt meine Unterlagen auch nicht dabei. Der Heilige Geist hat wirklich Sinn für Humor. Also lasse ich mich jetzt durchleiten, was ich mir noch gemerkt habe. Das Wichtigste für mich ist dieses Loslassen. Das alte, verbrauchte, überlebte, das kenne ich auch noch aus meiner Weltzeit. Also ich habe halt ein anderes Vorbereitungstraining gehabt als ihr im Glauben. Ich bin da durch eine Weltschule gegangen, aber die war gar nicht so verkehrt, weil irgendwie war es schon immer bei mir. Und das Loslassen, wie er die Geschichte von seinem Sohn erzählt hat, ich erzähle die jetzt nicht, ihr sollt euch das selber anhören, aber das hat mich persönlich sehr berührt, weil es was mit meinem Leben zu tun hatte. Und die sind einfach so demütig und so echt und so wahrhaftig und so gar keine Stars und abgehoben. Und mir hat mal jemand zugegeben, man kann süchtig werden nach diesem Hype, Hype, Hype. Und danach kommt man in Entzug und fällt auf den Boden und dann hat man einen richtigen Kater und Depression. Und das haben wir da alles gar nicht erlebt. Wir sind wohlgenährt, gesättigt, mit Freude. Es ist so aufregend und so, wow, ich habe da gar keine Worte für. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein Erlebnis, was in die Tiefe, in die Breite, in die Höhe, in alles reingeht, was wir hier brauchen. Und sein Wort hat uns da so toll darauf vorbereitet, dass was von Gott hier alles schon in uns hineingesprochen wurde. Und ich kann es nur empfehlen. Also es ist wow.
Super. Lydia?
Es war mächtig, es war viel, es war groß. Ich bin immer noch am Kauen, habe erst die Spitze des Steaks, bin ich noch am Kauen. Was mir ganz tief ins Herzen gefallen ist, was mich Jesus größer macht, was die Vorbereitung, was die Liebe des Vaters mir größer gemacht hat, ist, dass Jesus am Kreuz es vollbracht hat und dass wir heil geworden sind in ihm. Und da wir in ihm sind, ist alles geworden. Und für mich hat es so groß gemacht, dass das ja der Vater mit Jesus schon von Grundlegung der Welt besprochen hat, dass das passiert. Hm. Also hat er uns hineingeboren in das Heil, in unsere neue Schöpfung, wie wir Ja zu Jesus gesagt haben, sind wir neu geworden. Das Alte ist vorbei. Und in dem Moment sind wir in sein Heil hineingeboren worden. Und dass diese Liebe, dass er diese Liebe vorbereitet hat für uns, er hat uns nicht alleine gelassen, sondern er hat alles durch seinen Sohn für uns vorbereitet. Und das ist mir so groß, so stark geworden.
Super. Ihr seid richtig gut. Halleluja. Oh, kommen wir mal mit einem Abschlussgebet. Betet ihr mit? Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort heute. Ich danke dir für alles, was du uns zeigst. Ich danke dir für das volle Maß der Wahrheit. Und danke, dass wir noch viel mehr erleben werden, als das, was wir bisher erlebt haben. Es fängt erst an. Es ist nicht zu Ende. Es fängt erst an. Und ich danke dir für das, was du tust. Auch für die Leute im Internet, die zuhören, die die CD in die Hand bekommen. Vater, danke für dein Wort, was ausgeht. Mit Vollmacht, mit Zeichen und Wundern. Halleluja. Amen. Wow.